RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 15. Dezember 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunu Nursia, Egi und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident teilte Indonesiens Vorschläge bei der OIC-Gipfelkonferenz in der Türkei teil. Präsident Palästinas würdigt die Unterstützung von Indonesien. Yusuf Kalla und afghanistische Vizepräsident erörterten die Zusammenarbeit. Vizepräsident Yusuf Kalla sagte, die Regierung wird die Transparenz stärken. Die indonesische Außenministerin sammelt Unterstützungen von Europa für Palästina. Schleppnetz und Wadennetz sind im Jahre 2018 verboten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo ist gestern im Flughafen Halim Perdana Kusuma in Jakarta angekommen, nachdem er an der OIC-Gipfelkonferenz teilgenommen hatte. Im Hafen Halim Perdana Kusuma teilte Präsident Joko Widodo der Presse Indonesiens Vorschläge bei der OIC-Gipfelkonferenz mit. Präsident sagte, Indonesien rufe die OIC-Mitgliedsländer auf, Amerikas Anerkennung für Jerusalem als israelische Hauptstadt entschlossen abzulehnen. Außerdem teilte Präsident Joko Widodo auch mit, dass Indonesien bei der OIC-Gipfelkonferenz die OIC-Mitgliedsländer dränge, die humanitären Hilfeleistungen in Form von der Bildung der palästinensischen Menschenressourcen und der Steigerung der Wirtschaftszusammenarbeit mit Palästina zu steigern.
Yang pertama, oke, harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut dan two-state solution adalah satu-satunya solusi.
Erstens müssen die OIC-Länder die unilaterale Anerkennung entschlossen ablehnen. Die Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Lösung und Ost-Jerusalem ist die Hauptstadt von Palästina. Zweitens rufen wir alle Länder auf, ihre Botschafter in Tel Aviv nach Jerusalem nicht umzuziehen. Drittens sollten die OIC-Länder den Motor werden, um die Unterstützung von anderen Ländern, die Unabhängigkeit von Palästina noch nicht anerkennen, zu sammeln. Viertens sollten die OIC-Länder über ihre Beziehung mit Israel wieder nachdenken. Fünftens sollten die OIC-Länder die humanitären Hilfen für Palästina und die Wirtschaftszusammenarbeit mit Palästina steigern. Sechstens muss OIC in der Lage sein, bei den internationalen und multilateralen Foren den Motor zu werden, um die Unterstützung für Palästina zu sammeln. Präsident Joko Widodo sagte weiter, die OIC-Länder müssen auch bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Unterstützungen für Palästina sammeln. Dazu muss OIC die Vereinten Nationen drängen, eine Resolution zur Ablehnung der amerikanischen Anerkennung herauszugeben und ein Sondertreffen zur Erörterung des Palästina-Israel-Konfliktes durchzuführen. Präsidenten zufolge sollen die OIC-Länder die Kandidatur Palästinas in die Mitgliedschaft von verschiedenen internationalen Organisationen unterstützen. Dazu sollten die OIC-Länder auf die blockfreie Bewegung Länder Einfluss nehmen. Die Sondergipfelkonferenz der OIC bringe drei Übereinstimmungen. Die Sondergipfelkonferenz der OIC bringe drei Übereinstimmungen, und zwar OIC-Resolution über Al-Aqsa, das Endkommuniqué der OIC-Länder und Istanbul-Deklaration hervor, fügte Präsident hinzu. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas würdigt die Unterstützung Indonesiens für den Kampf der palästinensischen Nation im Prozess zum unabhängigen Staat. Die Außenministerin Retno Marsudi sagte am 13. Dezember 2017 in Istanbul, der Türkei, dass dies dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo bei einem Treffen von Mahmoud Abbas während der OIC-Sondergipfelkonferenz am 13. Dezember in Istanbul, der Türkei, geäußert wurde. Retno Marsudi zufolge habe Mahmoud Abbas Indonesien als Staat, der am meisten um die Rechte Palästinas außer der nahöstlichen Länder kämpfe, benannt. Der Respekt vor die Unterstützung Indonesiens vor den Kampf des palästinensischen Volkes wurde auch vom jordanischen König Abdullah II. Bin al-Hussein geäußert. Retno Marsudi fuhr fort, die OIC-Mitgliedsländer hätten bei der OIC-Sondergipfelkonferenz am 13. Dezember abgestimmt und alle OIC-Mitgliedsländer den Beschluss von Donald Trump abgelehnt. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla empfing gestern im Vizepräsidentschaftspalast in Jakarta den Vizepräsident von Afghanistan, Muhammad Sarwar Danish. Afghanistischer Vizepräsident erklärte vor der Presse, dass die beiden Länder 20 Zusammenarbeitsverträge in verschiedenen Bereichen unterzeichnet haben. Muhammad Sarwar Danish brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Afghanistan in Zukunft engere Zusammenarbeit mit Indonesien durchführen könne. Afghanistan sei eines der ersten Länder in der Welt, das nach der Proklamierung der indonesischen Unabhängigkeit am 17. August 1945 die Souveränität Indonesiens anerkannte und das diplomatische Beziehung mit Indonesien habe und mit Indonesien zusammenarbeite, sagte afghanistischer Vizepräsident weiter. Er ist der Meinung, Indonesien und Afghanistan haben spezielle Beziehungen und die afghanistische Gemeinschaft respektiere die Gastfreundschaft Indonesiens. Indonesien als ein Land mit größter Moslems-Bevölkerungszahl in der Welt sei ein gutes Beispiel für viele Länder, einschließlich Afghanistan, fügte Vizepräsident Muhammad Sarwar Danish hinzu. Die indonesische Regierung hat die Verpflichtung, um die Transparenz und Glaubwürdigkeit zu stärken, sowie die Bürokratiekette zu verkürzen. Dies dient dazu, die offene Regierung für die inklusive Entwicklung zu fördern. Das sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla am Donnerstag, den 14. Dezember 2017 in Jakarta, in seiner Rede bei der Eröffnung des Asiatischen Forums für Partnerschaft der offenen Regierung. Die Regierung brauche die Unterstützung von allen Seiten, um dieses Ziel zu realisieren. Vizepräsident Yusuf Kalla fuhr fort, die Transparenz, Glaubwürdigkeit und die kurze Bürokratie forderten das Programm zur Korruptionsbekämpfung, sodass die Entwicklung qualitativer geworden sei. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat am Donnerstag, den 4. Dezember, Brüssel, Belgien, besucht. Um die Unterstützungen für die Unabhängigkeit Palästinas von der EU zu sammeln und das Ergebnis der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC zum Thema Jerusalem zu vermitteln. Nach der Meldung der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara, sagte der EU-Botschafter für Indonesien und Brunei Darussalam, Vincent Guerin, am 13. Dezember 2017 in Jakarta, das Treffen zwischen der Außenministerin Retno Marsudi und der belgischen Außenministerin Federica Mogherini fand am 14. Dezember 2017 in Brüssel statt. Laut Vincent Guerin stimmte Mogherini darin überein, Retno Marsudi zu treffen, da die EU auch gleiche Meinungen über Jerusalem wie Indonesien habe. Diese gleiche Meinung sei vor allem mit der Lösung der zwei Staaten für Israel und Palästina verbunden. Die beiden Länder sollten friedlich gemeinsam leben. Die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Pujiastuti fuhr gestern im Golf Mengkudu im Bezirk Serdang Bedagai der Provinz Nord Sumatra ein Gespräch mit den traditionellen Fischern durch. Dabei sagte Ministerin Susi Pujiastuti, dass die Fischfangschiffe am 15. Januar 2018 kein Schleppnetz und kein Wadennetz mehr im indonesischen Gewässer benutzen dürfen. Bei dem Gespräch zum Thema die souveränen, unabhängigen und wohlhabenden indonesischen Fischer erklärte Ministerin Susi Pujiastuti, dass das Verbot dazu dienen, das Interesse der traditionellen Fischer zu schützen. Bisher habe der Fischfang mit Schleppnetz und Wadennetz die traditionellen Fischer benachteiligt, da die Fischfangschiffe, die mit Schleppnetz und Wadennetz ausgerüstet werden, bereits in die Fischfangsregionen der traditionellen Fischer eintreten, fügte Ministerin Pujiastuti hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.962,94 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.658,74 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.541 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Ergebnisse der OIC-Gipfelkonferenz in der Türkei. Wie vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan angekündigt, hat ein Sondergipfel islamischer Staaten auf die Jerusalem-Initiative der USA reagiert. Ein Sondergipfel islamischer Staaten hat als Reaktion auf das umstrittene Vorgehen der USA Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines Palästinensern Status anerkannt. Wir verkünden, dass wir den Palästinenser Staat anerkennen, dessen Hauptstadt Ost-Jerusalem ist, zitierte die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu aus der Erklärung des Gipfels der Organisation für Islamische Kooperation OIC am Mittwoch in Istanbul. Anlass für das Treffen ist die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA in der vergangenen Woche. Dieser Schritt sei eine Belohnung für Israel für seine terroristischen Taten, so Gastgeber Recep Tayyip Erdogan. Bereits am Sonntag hatte Erdogan vor Parteifunktionären der AKP dem israelischen Staat Terrorismus vorgeworfen. Im Gegenzug zu der US-Entscheidung solle nun auch die ganze Welt das besetzte Jerusalem als die Hauptstadt Palästinas akzeptieren, so Erdogan. Jerusalem sei die rote Linie der Muslime. An die USA gewandt, sagte Erdogan, das Land solle seinen rechtswidrigen und provokanten Beschluss rückgängig machen. Sowohl Palästinenser als auch Israelis sehen Jerusalem als ihre Hauptstadt. Sie ist auch Sitz der israelischen Regierung. Die palästinensische Autonomiebehörde sitzt in Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas betonte, ohne Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates werde es keinen Frieden und keine Stabilität im Nahost geben. Die US-Entscheidung verstoße gegen internationales Recht. Die offizielle Anerkennung durch US-Präsident Donald Trump wurde von Palästinensern und Muslimen weltweit mit großer Empörung aufgenommen. Die OIC ist ein Zusammenschluss von 57 Staaten und versteht sich als die kollektive Stimme der muslimischen Welt. Erdogan hat derzeit turnusmäßig den OIC-Vorsitz inne. Vergangene Woche hatte er mit Blick auf das Treffen gesagt, auf diesem Gipfel werden wir die gesamte islamische Welt in Bewegung setzen. Erdogan gehört zu den schärfsten Kritikern der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Am Sonntag hat Erdogan Israel als Terrorstaat und Land der Kindermörder bezeichnet. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta. Präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 15. Dezember passierten, wie folgt. Die Schlacht von Fredericksburg im amerikanischen Bürgerkrieg endet mit dem Abzug der Unionstruppen, die in den Tagen zuvor den von der Südstaatenarmee gehaltenen Ort in Virginia völlig verwüstet haben. Die Schlacht von Fredericksburg war eine Schlacht des amerikanischen Bürgerkrieges, die vom 11. bis zum 15. Dezember 1862 in und bei der Kleinstadt Fredericksburg am Rappahannock in Virginia stattfand. Die Konföderierten fügten den Nordstaaten bei vergleichsweise geringen eigenen Ausfällen hohe Verluste zu und sorgten damit für ein frühes Ende von General Burnsides Feldzug nach Richmond. in der Nacht zum 15. Dezember zog Burnside alle Truppen aus Fredericksburg ab, beließ zwei Korps auf den Stafford Heights und begab sich in die Winterlager, was ihm die North Virginia Armee gleichtat. Am 15. Dezember 1925 leistete Reza Khan den Treueid auf die Verfassung und wurde zum Reza Shah Pahlavi erklärt. Muhammad Ali Foroughi wurde in seinem Amt als Premierminister bestätigt. Die Krönungszeremonie fand am 25. April 1926 statt. Vor der Krönung musste erst eine neue Krone, die Pahlavi-Krone, angefertigt werden, da Reza Pahlavi es ablehnte, die Katscharen-Krone aufzusetzen. Reza Shah Pahlavi erhielt später vom Parlament den Beinamen Reza Shah der Große. Sein Sohn Muhammad Reza Pahlavi war bereits am 27. Januar 1926 per Dekret von Reza Shah zum Kronprinzen bestimmt worden. 1925 war Iran nahezu bankrott. Das Finanzwesen war unterentwickelt. Eine nennenswerte industrielle Produktion gab es nicht. Die Wirtschaft des Irans war eine Agrarwirtschaft. Von den 10 Millionen Einwohnern ernährten sich die meisten von der Landwirtschaft. Die Hälfte davon als landlose Bauern. 2,5 Millionen waren Nomaden. Nur 2 Millionen Menschen lebten in Städten. Eine iranische Wirtschaft gab es so gut wie gar nicht. Selbst die Landwirtschaft wurde nicht im nationalen Stil betrieben, sondern war als regionale Selbstversorgung organisiert. In den USA stürzt die Silver Bridge, eine Hängebrücke über den Ohio River, ein. 46 Menschen sterben, 9 werden schwer verletzt. Am 15. Dezember 1967 kollabierte die Silver Bridge. Wegen des dichten Feierabendsverkehrs befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 37 Fahrzeuge auf der Brücke, von denen 31 in den Ohio River stürzten. 46 Menschen starben, 9 wurden schwer verletzt. Die 4-jährige Untersuchung der Trümmer benannte einen Spaltbruch an der Zugstange 330 aufgrund eines unentdeckten Fabrikationsfehlers als Ursache der Katastrophe. Ein geringfügiger Gefügefehler führte durch Korrosion und materielle Ermüdung zum Versagen des Augenstabs. Präsident Lyndon B. Johnson verfügte als Reaktion auf das Unglück eine landesweite Überprüfung aller Brücken auf ihre Betriebssicherheit. 1800 Brücken hatten derzeit bereits ein Betriebsalter von über 40 Jahren, von denen 1100 noch auf die Belastung eines Ford Model T spezifiziert waren. Der Zusammenbruch der Silver Bridge wurde auf diese Weise zu verbesserten Materialprüfungen, protokollierten Regelinspektionen und letztendlich zum Abriss einiger älterer Brücken. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Team Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Indonesien unterstützt weiter Palästina. Die Unterstützung Indonesiens für den Kampf Palästinas wird sinnvermieden absteigen. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 13. Dezember 2017, nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in seiner Rede bei der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation IOC in Istanbul, der Türkei. Der Präsident fuhr fort, dass Indonesien Palästina in seinem Kampf begleiten werde. Laut Joko Widodo sei diese Unterstützung nicht nur eine politische Unterstützung. Indonesien werde aber auch die Hilfe in der Verbesserung der Kapazität und der Wirtschaft Palästinas leisten. In der Außenpolitik sei die Position Palästinas im Herz der indonesischen Außenpolitik, erklärte Präsident Joko Widodo weiter. Bei der IOC Gipfelkonferenz schlug Indonesien 6 wichtige Punkte über die Maßnahme der IOC Mitgliedsländer bezüglich der Anerkennung der USA, Jerusalem als Hauptstadt von Israel zu verkünden, vor. Laut Joko Widodo solle die IOC erstens diese unilaterale Anerkennung entschieden ablehnen. Zweitens rufe der Präsident alle Länder mit Botschaften in Tel Aviv, Israel, auf, dem Beschluss der USA zur Ansiedlung ihrer Botschaften nach Jerusalem nicht zu folgen. Drittens könnten die IOC Mitgliedsländer, Mutter der Länder, die Unabhängigkeit von Palästina noch nicht anerkennen werden. Diese sollten bald die Unabhängigkeiten des Staates Palästina anerkennen. Viertens sollten die IOC-Länder, die Beziehung mit Israel hätten, diplomatische Maßnahmen ergreifen. Fünftens sollten die IOC-Mitgliedsländer gemeinsam handeln, um die humanitäre Hilfe zu vergrößern, die Kapazität und die Wirtschaftszusammenarbeit mit Palästina zu stärken. Sechstens hoffe der Präsident, dass die IOC Motor für die Bewegung bei verschiedenen internationalen und militärischen Foren, einschließlich im UN-Sicherheits- und in der UN-Generalversammlung, unterstützen tätig werden. Inzwischen sagte der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas während der IOC-Sondergipfelkonferenz, er würdige die Unterstützung Indonesiens für den Kampf der palästinensischen Nation im Prozess zum unabhängigen Staat. Die Außenministerin Retno Marsudi sagte am 13. Dezember 2017 in Istanbul, Türkei, dass die bei einem Treffen vom palästinensischen Präsident geäußert würde. Ihr zufolge habe er Indonesien als Staat, das am meisten um die Rechte Palästinas außer des nahöstlichen Länderkämpfer benannt. Der Respekt für die Unterstützung Indonesiens für den Kampf der palästinensischen Volkes wurde auch vom jordanischen König Abdullah II bin al-Hussein geäußert. Retno Marsudi führt fort, die IOC-Mitgliedsländer hätten bei der IOC-Sondergipfelkonferenz am 13. Dezember abgestimmt und alle IOC-Mitgliedsländer den Beschluss von Donald Trump abgelehnt. Indonesien werde sich weiter darum bemühen, das Ergebnis dieser Sondergipfelkonferenz zu implementieren. In der gemeinsamen Erklärung erklärten die Führer aus 57 IOC-Mitgliedsländern Jerusalem zur Hauptstadt des beherrschten Staates Palästina. Sie forderten ebenso die internationalen Gemeinschaften auf, die gleichen Maßnahmen zu ergreifen. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile Kuche Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine religiöse Reise nach Bengkulu zu machen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voe.co.id hören. Liebe Zuhörer, wenn Sie eine religiöse Reise in die Provinz Bengkulu, Sumatera machen, sollten Sie die Moschee Al-Ikhlas besuchen. Sie ist die älteste Moschee in dieser Provinz und wurde im Jahre 1800 vom Haji Mansur aus West-Sumatera gebaut. Da die Al-Ikhlas die älteste Moschee in der Region ist, wurde sie von der Provinzregierung Bengkulu zum geschützten Kulturobjekt benannt. Sie liegt im Dorf Padang, Petuah, im Bezirk Zentral Bengkulu. Liebe Zuhörer, die Moschee Al-Ikhlas wurde von Erdbeben erschüttert und es ist verwunderlich, dass diese Moschee dadurch nicht zerstört wurde. Denn der Bau dieser Moschee ist einzigartig. Die Pfähle der Moschee wurden aus Holz hergestellt, die in Teile zierlich miteinander verbunden aufgestellt wurden. Man nutzte dazu keine Metall, sondern Holznägel. Die Wand der Moschee ist aus Zement sowie Bambus und nicht aus Backsteinen hergestellt. Die Bambusse wurden geteilt und zerbrochen. Diese Bambus ersetzen die Backsteine und werden mit Zement bedeckt. Dies ist der Grund, Dulang. Dies ist der Grund, warum diese Moschee nicht durch Erdbeben zerstört worden ist. Liebe Zuhörer, diese Moschee wurde anfangs Al-Ikhlas Muhammadiyah genannt, da die Lehre der Muhammadiyah durch Kiai Ahmad Dahlan in diesem Dorf Padang Petuah einen großen Einfluss hatte. Die Gebetsleiter dieses Dorfes sagt, dass diese Moschee auch der Überbleibsel des Königreichs der Sungai Limau sei. Anfangs wurde die Wand der Moschee aus der trockenen Grasart Ilalang hergestellt, danach die Wand der Moschee mit Pfählen vervollständigt. Man baute erst dann einen Boden. Das Dach ist aus Sago-Palmenblättern hergestellt. Im Jahre 1985 stimmte die Dorfbevölkerung darin überein, eine neue Moschee zu bauen, da diese alte Moschee die gesamte Dorfbevölkerung von Padang Petuah nicht mehr aufnehmen konnte, vor allem beim Gebet in den islamischen Feiertagen Idul Fitri und Idul Adha. Die Moschee Al-Ikhlas wurde anfangs als Zentrum zur islamischen Verbreitung und als Treffpunkt der dortigen Bevölkerung im Kampf gegen die Kolonialisten verwendet. Danach wurde diese Moschee zur reinen Gebetsstätte. Nun dient sie nicht mehr als Gebetsstätte, da sie nur 6 mal 6 Meter groß ist. In dieser Moschee lernen die Kinder zurzeit aber noch das Lesen des Korans. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über die Moschee Al-Ikhlas in Bengkulu, Sumatera. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Indem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das Durian Sindang Wangi Festival. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, der Bezirk Majalengka veranstaltete das Durian Sindang Wangi Festival am 9. bis 10. Dezember 2017 am regionalen Fishmark des Dorfes Lengkong Kulon im Amtsbezirk Sindang Wangi. Es wird von dem Ministerium für Tourismus unterstützt und ist eine Veranstaltung die Landwirtschaft und die Plantagen durch die Durian-Fruchtpflanzen im Bezirk Majalengka zu fördern. Laut Daten der Zentralen Agentur für Statistik des Bezirk Majalengka im Jahr 2016 reichte das Gebiet mit seinen Durian-Plantagen 2190 50 Hektar und die Ernte ist 810,30 Hektar mit der Produktion von 6265,10 Tonnen. Sindang Wangi ist einer der Amtsbezirke mit der größten Durian-Ernte in Majalengka Bezirk, sodass als Standort für das Durian-Festival ausgewählt wurde. Der berühmteste lokale Durian ist der Sinapul. Der Stellvertreter für die lokale Tourismus Entwicklung und Vermarktung im Ministerium für Tourismus, ST Reko Astuti, erklärte, neben Ausstellungen, Spielen und Basaren habe es auch Umzüge gegeben, bei denen den Besuchern Kunstaufführungen und verschiedene andere Kreationen gezeigt werden. ST fügte hinzu, ihre Seite unterstütze die Umsetzung des Durian Sindang Wangi Festival 2017 als Teil der Tourismusförderung, besonders das Touristengebiet Sindang Wangi oder Kawit Wangi im Wert zu erhöhen. Liebe Hörerinnen und Hörer, beim Durian Festival hatte das Komitee einen speziellen Durian zubereitet. Sinapul wurde das Hauptmenü für die Besucher, die so viel wie möglich am Festivalort essen könnten. Die Liebhaber des Durian könnten die Köstlichkeiten des Durian Sinapul mit seiner Süße, seinem stechenden Aroma und seiner weichen Textur genießen. Das Komitee dieser Veranstaltung stellte Durian-Aktien für 10.000 Besucher zur Verfügung, die an den inviteten dieses Festival teilgenommen haben. Es wird erwartet, dass dieses Festival geeignet ist, die lokalen und ausländischen Touristen anzuziehen, sodass der Majalengka-Bezirk zu einem attraktiven Standort wird. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus Sud-Sulawesi. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.vi.co.id hören. Liebe Musikfreunde, am Anfang unseres Programms hören Sie nun ein Volkslied mit dem Titel Angin Mamiri. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade das Lied Anging Mamiri, das von Angel Puff gesungen wurde. Dieses Lied ist ein Lied in den Gesellschaften aus Südsulawesi. Das Wort Anging Mamiri bedeutet Wahai Angin oder High Wind. Es wurde von Pura Digi Irati komponiert und es hat den Titel Sensu. Das Lied Anging Mamiri erzählt über eine Frau, die nach ihrer Geliebte sich sehnt. Gemäß der traurigen Lyrik ist dieses Lied im langsamen Tempo. Die Schönheit der Melodie in diesem Lied wird das Lied Anging Mamiri für den Tanz Anging Mamiri begleiten. Das Lied Anging Mamiri ist in den Indonesischen Gesellschaften populär und es ist in verschiedenen Musikgenre wieder arrangiert. Liebe Zuhörer, bevor wir die Volkslieder aus Sulawesi weiter erklären, hören Sie das Lied mit dem Titel Pakarena, das von Aulia Anas gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde, dear Stimulations. Das Lied Pacarena ist das Lied, das die Begleitungsmusik von den Tanzen Pacarena wird. Es erzählt über den Tanz Pacarena. Dieser Tanz ist schon und immer bei den Gesellschaften in Makassar. Das Lied Pacarena wurde von Arshad Basir komponiert. Dieses Lied ist im schnellen Tempo. Liebe Musikfreunde, dear Stimulations. Zum Schluss unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Anak Ukang. Es wurde von Pura DG Irate komponiert und es erzählt über Traurigkeit von einem kleinen Kind. Gemäß der Lyrik ist dieses Lied im langsamen Tempo. Liebe Zuhörer, damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.